Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Ist Sensibilität eine Gabe oder eine Last? Auf diese Frage habe ich schon völlig gegensätzliche Antworten bekommen. Die einen sagen, eine Gabe. Ich nehme so viel mehr wahr, spüre die Schönheit, habe Zugang zu Tiefen, die anderen verschlossen bleiben. Die anderen sagen, eine Last. Ich bin ständig überreizt, erschöpft, verletzlich. Ich hätte so gerne ein dickeres Fell. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die sagt, Sensibilität, Hochsensibilität, das ist doch bloß eine Ausrede für Leute, die sich nicht zusammenreißen wollen, die besondere Behandlung einfordern und sich wichtig machen. In dieser Folge von Gefühlserben geht es also um Sensibilität, um die feinen Unterschiede zwischen empfindsam, empfindlich und kränkbar, um die Frage, ob wir so geboren oder so erzogen wurden. Und um Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung, die Klischees in Frage stellen. Dass Frauen sensibler seien als Männer, Sensibilität gleichbedeutend sei mit Empathie und Sensible per se die besseren Menschen seien. Das kann ich schon mal verraten. Es lohnt sich wirklich, genauer hinzuschauen. Und damit herzlich willkommen zu dieser 57. Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bedanke mich bei denjenigen von euch, die mir über das Spendenportal Buy Me a Coffee einen Kaffee spendiert haben. Vielen Dank, das ist eine tolle Unterstützung. Stell dich nicht so an. Diesen Satz kennen viele aus der Kindheit. Der Anlass mag unbedeutend gewesen sein, vielleicht kratzte das Etikett im Pulli oder die Musik war zu laut. Vielleicht mussten wir weinen, weil es auf dem Spielplatz ruppig zugegangen war. Verständnis dafür gab es oft nicht. Stattdessen dieser Satz, der sich einbrannte, die Botschaft, mit dir stimmt etwas nicht. Du bist zu empfindlich, ein Sensibelchen, eine Mimose, eine Heulsuse. Dass Botschaften wie diese uns prägen, habe ich in diesem Podcast schon oft behandelt. Und deswegen lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzuhören, was Worte in uns auslösen und welche feinen Unterschiede es da gibt. Da ist zunächst das Adjektiv sensibel. Es kommt vom lateinischen sensibilis, was fühlbar, empfindungsfähig bedeutet. Ein sensibler Mensch nimmt wahr, fühlt mit, reagiert auf Nuancen. Im Deutschen hat das Wort diese Note des Verletzlichen bekommen, ein Hauch von zu zart besaitet. Dann gibt es sensitiv, gleichsam die unverdorbene wissenschaftliche Variante. In der Forschung spricht man von sensorischer Verarbeitungssensitivität. Sensitiv ist neutral, beschreibend, ohne Wertung. Es ist einfach eine Eigenschaft, wie groß oder klein, blond oder rothaarig. Dann ist da empfindsam. Empfindsam zu sein bedeutet, über feine Antennen zu verfügen. Die Empfindsamkeit prägte im 18. Jahrhundert eine ganze literarische Epoche. Menschen kultivierten ihre Fähigkeit, tief zu fühlen, die Schönheit wahrzunehmen, sich berühren zu lassen. Wir sind empfindsam für Zwischentöne in Gesprächen, für die Stimmung im Raum, für die Qualität des Lichts am Nachmittag. Und dann haben wir das Wort empfindlich. Das ist kontaminiert. Empfindlich bedeutet, empfindsam zu sein, aber ohne Souveränität. Es meint, ich habe zwar die feinen Antennen, aber ich kann nicht gut damit umgehen. Ich nehme alles persönlich, fühle mich schnell angegriffen und verletzt. Ich bin sehr leicht kränkbar. Empfindlich ist, wenn die Sensibilität zur Schwachstelle wird, zum wunden Punkt. Schauen wir uns an, wie die Forschung diese Aspekte beschreibt. Ich beziehe mich auf ein Modell, das von 6 Faktoren, die zusammenspielen, ausgeht. Erstens, Sensitivität für Details. Fällt dir auf, dass ein Bild an der Wand schief hängt? Bemerkst du den neuen Haarschnitt deiner Nachbarin? Nimmst du wahr, dass jemand ein Wort anders betont als sonst? Zweitens, soziale Sensitivität. Spürst du Spannung im Raum, noch bevor ein Wort gefallen ist? Merkst du, wenn jemand etwas sagt, aber etwas anderes meint? Drittens, Sensitivität für positive Erfahrungen. Das wird oft übersehen. Vor allem hochsensible Menschen reagieren nicht nur stärker auf Negatives, sondern auch auf Schönes. Ein Sonnenuntergang kann sie völlig überwältigen, ein Musikstück zu Tränen rühren. Viertens, emotionale Reaktivität. Wie schnell und wie intensiv reagierst du emotional? Fünftens, Überstimulation. Wie schnell wird es dir zu viel? Zu laut, zu hell, zu intensiv, zu viele Menschen, zu viele Eindrücke? Schließlich Verarbeitungstiefe. Ein Kernpunkt. Je sensibler Menschen sind, umso gründlicher verarbeiten sie Informationen. Sie können nur schwer an etwas vorbeigehen. Sie müssen innehalten, nachdenken, abwägen, verstehen. Anhand dieser Kriterien wird gemessen, wie sensitiv sie sind. Daraus ergibt sich eine Verteilung in der Gesellschaft. Die Forschung zeichnet ein klares Bild. Etwa 15-20% der Menschen gelten als hochsensibel. Bei Kindern und Jugendlichen sprechen neuere Studien sogar von 20-35%, wobei noch erforscht wird, ob sich Sensitivität im Laufe des Lebens verändert. Die Forschung nennt hochsensible Menschen die Orchideen. Fun Fact: Das ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch bei vielen Tierarten. Es ist ein evolutionärer Vorteil, dass es in jeder Population die Wächter gibt, die Feinfühligen, die Aufmerksamen. Am anderen Ende des Spektrums finden wir etwa 30-35% untersensible Menschen. Sie sind robuster, haben eine höhere Reizschwelle und brauchen mehr Stimulation, um überhaupt etwas zu spüren. Sie heißen die Löwenzähne. Und dazwischen liegt die größte Gruppe, etwa 40-50%, die Tulpen, Menschen mit moderater Ausprägung. Sie können je nach Situation sowohl sensibel als auch robust reagieren. Es ist eine klassische Glockenkurve, eine Normalverteilung. Die meisten Menschen liegen in der Mitte und beide Gruppen am Rand sind Minderheiten. Wichtig dabei: Diese Verteilung ist ein Kontinuum, kein starres Raster. Und jeder Mensch trägt alle diese Faktoren in sich, nur in unterschiedlicher Intensität. Wir können in einem Bereich hochsensibel sein und in einem anderen nicht. Jemand kann extrem empfindsam auf soziale Nuancen reagieren, aber eine hohe Lärmtoleranz haben. Die Mischung ist individuell. Wie kommt diese Eigenschaft überhaupt zustande? Ist sie geerbt oder erlernt? Die Antwort: Beides. Der Forschung zufolge sind etwa 50% unserer Sensibilität genetisch angelegt. Das ist unsere Grundausstattung, unser Temperament, mit dem wir auf die Welt kommen. Die anderen 50% werden durch das Leben geformt, durch soziales Lernen. Wir haben beobachtet, wie unsere Familie mit der Welt umgeht. Wir erleben ihre Vorsicht, ihre Reaktivität oder im Gegenteil ihre emotionale Verpanzerung. Wir haben durch Nachahmung gelernt, durch die Atmosphäre am Küchentisch, durch das, was gesagt und was verschwiegen wurde. Zudem gibt es widrige Bedingungen, unter denen Menschen abstumpfen, eine Schutzreaktion. Wir stumpfen ab, wenn zu viel auf uns einströmt und das Nervensystem auf Notbetrieb schaltet. Wenn kulturelle oder familiäre Gebote uns einbläuen, Gefühle zeigen ist Schwäche. Wenn chronischer Stress das System zwingt, emotionale Reaktionen herunterzufahren, um überhaupt funktionsfähig zu bleiben. Wenn ein Trauma uns lehrt, wenn ich nicht fühle, tut es nicht weh. Wenn wir in der Kindheit emotionale Vernachlässigung erlebt und gelernt haben, dass Gefühle sowieso nicht zählen. Wenn wir in Berufen arbeiten, wo wir täglich mit Leid konfrontiert sind und Abstumpfung zur Selbstfürsorge wird. Oder wenn wir zu Substanzen greifen, Alkohol, Drogen, Medikamente, um vor überwältigenden Gefühlen zu fliehen. Vielleicht aber haben auch unsere Vorfahren so gehandelt und reagiert und wir haben ihre Muster als Gefühlserbschaften übertragen bekommen. Diese Notreaktion kann sich nämlich auf unser Erbmaterial auswirken. Nicht auf die Gene selbst, sondern auf das Epigenom. Es bestimmt, welche unserer Gene aktiv sind und welche nicht. Für viele von uns bedeutet das konkret: Wir haben möglicherweise nicht nur die grundlegende Disposition zur Sensibilität geerbt, sondern auch die epigenetischen Prägungen durch Traumata unserer Vorfahren. Die Angst, die ständige Alarmbereitschaft der Kriegsgeneration haben Spuren hinterlassen, die weitervererbt wurden. Das bedeutet auch: Was sich als Hochsensibilität zeigt, kann tatsächlich ein Trauma sein und umgekehrt. Beides führt zu Hypervigilanz, einer ständigen Wachsamkeit, dem Scannen der Umgebung. Beide führen zu schneller Überreaktion, zum Bedürfnis nach Rückzug, zu starken emotionalen Reaktionen. Die Ursache freilich ist eine völlig andere. Hochsensibilität ist ein angeborenes Temperamentsmerkmal. Der hochsensible Mensch nimmt viel wahr, weil er viel wahrnehmen kann, nicht weil er Angst hat, etwas zu übersehen. Trauma dagegen ist eine Überlebensreaktion. Das Nervensystem ist auf Daueralarm geschaltet. Viele von uns haben feine Antennen, weil wir sie als Warnsystem in schwierigen Familienverhältnissen entwickelt haben. Wir mussten lernen, die Stimmung der Eltern oder Geschwister zu scannen, um uns in Sicherheit zu bringen. Der Unterschied zeigt sich, wenn Menschen in ein sicheres Umfeld kommen. Der hochsensible Mensch kann zur Ruhe kommen, kann genießen, kann sich fallen lassen. Der traumatisierte Mensch bleibt auch dann im Alarmzustand. Natürlich ergibt sich ein Spannungsfeld, wenn Menschen unterschiedlicher Sensibilität eine Beziehung eingehen. Der hochsensible Partner, der sich von der Geburtstagsfeier zurückziehen muss, weil es ihm zu viel wird. Die wenig sensible Partnerin, die das nicht versteht. Jetzt stell dich nicht so an, die anderen bleiben doch auch. Die Antwort, du bist gefühlskalt, du verstehst mich nicht. Beide Seiten offenbaren hier ihre blinden Flecken. Der Hochsensible riskiert, sich in seiner Empfindlichkeit einzurichten und von der Partnerin ständige Rücksichtnahme zu fordern. Die Untersensible riskiert, die eigenen Grenzen und die des anderen zu übersehen, wichtige Signale zu verpassen, sich und andere zu überfordern. Beide Ausprägungen können problematisch sein, wenn sie unreflektiert bleiben. Die Kunst liegt darin, sich selbst zu kennen, die eigene Position auf dem Spektrum zu akzeptieren, dafür die Verantwortung anzunehmen und gleichzeitig die des anderen wertzuschätzen. Nicht als Defizit, sondern als andere Art in der Welt zu sein. Das ist ein wichtiges Zeichen von Beziehungsfähigkeit. Ein Bewusstsein nicht nur für die eigenen Bedürfnisse zu haben, sondern auch für die der anderen. Auf gute Weise Grenzen setzen zu können und miteinander einen Umgang mit der Ausprägung der Sensibilität der Partnerin oder des Partners zu finden. Um Beziehungsfähigkeit geht es übrigens in der nächsten, der 58. Folge von Gefühlserben. Ein Bewusstsein zu haben für die Bedürfnisse anderer, für die Ausprägung von Sensitivität, das ist gerade auch für Eltern wichtig. Ich möchte noch einmal auf diese Sprüche zurückkommen, die viele von uns als Kinder vor den Latz geknallt bekamen, wenn wir nach Meinung unserer Eltern zu Hause, im Kindergarten, in der Schule zu empfindlich reagiert hätten. Hier gibt es etwas Wichtiges zu verstehen. Kinder sind per se verletzlicher als Erwachsene und das hat erst einmal überhaupt nichts mit Hochsensibilität zu tun. Ein Kind hat noch nicht die emotionalen Regulationsfähigkeiten, die uns als Erwachsenen hoffentlich zur Verfügung stehen. Das Kind kann sich nicht sagen, okay, das triggert mich gerade, ich atme tief durch und schaue mir das Ganze aus innerer Distanz an. Ein Kind ist seinen Gefühlen viel stärker ausgeliefert. Es ist abhängig von den Erwachsenen, kann sich selbst nur schwer schützen, nicht weggehen, nicht Grenzen setzen. Diese strukturelle Wehrlosigkeit macht jedes Kind empfindlich, egal wo es auf dem Sensitivitätsspektrum steht. Wenn dann ein schwieriges Umfeld dazu kommt, emotionale Vernachlässigung, womöglich Gewalt oder eben das, was viele der Generation Kriegsenkel erlebt haben, die emotionale Stumpfheit traumatisierter Eltern und Großeltern, dann wird diese kindliche Verletzlichkeit potenziert. Viele von uns haben gehört, sei nicht so empfindlich. Aber wir waren nicht so empfindlich. Wir waren Kinder in einem Umfeld, das uns nicht gehalten hat. Wir hatten noch keine Strategien zur Verfügung, mit Überforderungen umzugehen. Wie sollten wir auch? Das Gehirn eines Kindes ist noch nicht fertig entwickelt. Der präfrontale Kortex, der für emotionale Regulation zuständig ist, reift erst mit Mitte 20 aus. Ein 5-Jähriger, der weint, weil die Socken kratzen, ist vielleicht hochsensibel. Oder einfach ein 5-Jähriger, der noch nicht gelernt hat, mit unangenehmen Reizen umzugehen. Ein 10-Jähriger, der weint, wenn die Mutter laut wird, ist vielleicht hochsensibel. Oder einfach ein Kind, das Angst hat. Später können wir mit solchen Situationen hoffentlich besser umgehen. Und das, was in der Kindheit wie Hochsensibilität aussah, entpuppt sich als Wehrlosigkeit in einem überfordernden Umfeld. Lasst mich noch mit ein paar Klischees aufräumen, die sich hartnäckig halten. Das erste, dass Frauen sensibler seien als Männer. Die Forschung hat festgestellt, dass Sensibilität gleichmäßig über die Geschlechter verteilt ist. Aber warum erscheinen Frauen häufig sensibler? Das liegt an der Sozialisation und den kulturellen Erwartungen. Frauen dürfen, ja sollen sogar, ihre Gefühle zeigen, über Emotionen sprechen, empfindsam sein. Männer dagegen sollen funktionieren, durchhalten, stark sein. Ich weiß, es gibt natürlich auch gegenläufige Tendenzen, aber diese eigentlich komplett überholten Rollenbilder erleben gerade jetzt wieder eine Renaissance. Das Ergebnis: hochsensible Frauen leben ihre Sensibilität eher aus, sprechen darüber, suchen Unterstützung. Hochsensible Männer verstecken sie, überspielen sie, entwickeln Strategien zur Kompensation. Manche flüchten in Härte, in Leistung, in Substanzen, Alles, um nicht als Weichei zu gelten. Die Sensibilität ist da, aber sie darf nicht sein. Viele emotionale Vererbungsmuster sind zudem geschlechtsspezifisch kodiert. Töchter von traumatisierten Müttern bekommen andere Botschaften als Söhne. Und hochsensible Männer in Kriegsenkelfamilien standen oft unter doppeltem Druck. Die Sensibilität, die sie mitbrachten, traf auf Väter und Großväter, die jede Empfindsamkeit als Schwäche brandmarkten. Diese Männer haben oft jahrzehntelang gegen ihre Natur gelebt, mit entsprechenden Folgen. Ein weit verbreitetes Klischee besagt zudem, dass Hochsensible introvertiert seien. Das ist nicht so. Beides sind Persönlichkeitsmerkmale, die unabhängig voneinander ausgeprägt sind. Hochsensible ziehen sich bei Überreizung eher zurück, sie setzen sich bestimmten Situationen gar nicht erst aus, aber das heißt nicht, dass sie nicht lebhaft und extrovertiert sein können. Ein nächstes Klischee: Hochsensible seien die besseren Menschen, die tieferen, die empathischeren, die Bewusstseinsvorhut der Menschheit. Solche Verkürzungen machen mich unruhig. Als wäre Sensitivität ein Prädikat für besondere Verdienste. Das ist sie nicht. Hochsensibilität ist eine Disposition, keine moralische Überlegenheit. Hochsensible können genauso egoistisch, hartherzig und destruktiv sein wie alle anderen auch. Sie spüren dabei vielleicht mehr, aber das macht sie nicht zu besseren Menschen. Das vierte Klischee vom anderen Ende: In dieser harten und brutalen Welt brauchen wir Härte, Durchsetzungskraft, ein dickes Fell. Sonst gehen wir unter im Kampf um Ressourcen und Macht. Die Untersensiblen seien die Realisten, die Macher, die durchhalten können. Auch das greift natürlich viel zu kurz. Tatsächlich hat Untersensibilität durchaus Vorteile. Stressresistenz, Durchhaltevermögen, die Fähigkeit, auch unter widrigen Bedingungen Nerven und Ruhe zu bewahren. Aber die Schattenseite, das Übersehen von Warnsignalen im eigenen Körper, in Beziehungen, in der Gesellschaft, die Gefahr, andere und sich selbst zu überfordern, was irgendwann einen Preis kostet. Schließlich das fünfte Klischee, dass empfindsame Menschen empathischer seien. Viele Menschen setzen Sensitivität mit Empathie gleich, aber das ist ein Missverständnis. Wir sollten zwei Dinge auseinanderhalten. Sensitivität ist Wahrnehmung. Je sensibler Menschen sind, umso mehr nehmen sie wahr. Auch und besonders soziale und emotionale Signale. Sie bemerken die Mikroexpression im Gesicht des Gegenübers, hören den unterdrückten Ärger in der Stimme, spüren die Spannung im Raum. Studien zeigen, dass bei hochsensiblen Menschen tatsächlich Gehirnareale für soziale Interaktion und emotionale Verarbeitung aktiver sind. Empathie aber ist eine Haltung. Empathie bedeutet, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Gefühle nachzuvollziehen, emotional mitzuschwingen. Und, entscheidend, sich für das Wohlergehen des anderen zu interessieren. Man kann hochsensibel sein und die Emotionen anderer präzise wahrnehmen und trotzdem vollkommen ohne Mitgefühl. Ein hochsensibler Narzisst liest die emotionalen Signale anderer messerscharf, aber nicht um sich einzufühlen, sondern um zu manipulieren. Das ist soziale Sensitivität ohne Empathie. Umgekehrt kann man bei durchschnittlicher Sensibilität sehr empathisch sein. Es gibt Menschen, die ein großes Herz haben, die sich kümmern, die mitfühlen, auch wenn sie nicht jede emotionale Nuance wahrnehmen. Evolutionär haben sich die unterschiedlichen Ausprägungen von Sensitivität nicht zufällig erhalten. Die Hochsensiblen waren die Wächter, die früh die Gefahr witterten, die feine Veränderungen bemerkten. Die Untersensiblen waren die, die in der Krise handelten, die durchhielten. Beide Ausprägungen haben ihre Berechtigung. Keine ist besser oder schlechter, sie sind komplementär. Was zählt, ist nicht, wo wir auf diesem Spektrum stehen, sondern ob wir es wissen, ob wir reflektiert damit umgehen, unsere Stärken nutzen und unsere Schwächen kennen. Ein hochsensibler Mensch, der seine Grenzen nicht kennt, macht sich und andere unglücklich. Ein untersensibler Mensch, der seine Grenzenlosigkeit nicht reflektiert, richtet Schaden an. Die Kunst liegt nicht darin, besonders sensibel oder besonders resistent zu sein. Die Kunst liegt in der Selbsterkenntnis und darin, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das war die 57. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Ich weiß, dass das oft geschieht und danke euch herzlich dafür. Im Februar gibt es gleich drei Workshops, auf die ich hinweisen möchte. Am 1. Februar geht es um Wege aus Narzissmus und Egoismus. Endlich Grenzen setzen ist das Motto. Am 7. und 8. Februar gebe ich ein Schreibwochenende. Darin entwickeln wir gemeinsam neue kreative Perspektiven aufs Schreiben. Das wird großen Spaß machen. Und am 14. Februar beginnt die Jahresgruppe Gefühlserben. Zwei Plätze sind noch frei. Die Links wie immer in den Shownotes. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch über alles Wichtige auf dem Laufenden. Wer mir seine Wertschätzung ausdrücken oder einen Kaffee spendieren möchte und gleichzeitig dabei helfen, dass dieser Podcast werbefrei bleiben kann, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Worum geht's in der nächsten Folge? Ich hatte es ja schon gesagt, um Beziehungsfähigkeit. Was ist das eigentlich? Warum ersehnen wir Nähe und fürchten sie gleichzeitig? Wie steuern Bindungsmuster aus der Kindheit uns heute noch? Und wie können wir lernen, wirklich anzukommen? Bei uns selbst, in einer glücklichen Partnerschaft und in gelingenden Freundschaften? Die Antworten in Folge 58. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.